You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Willkommen zur 204. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Die Draft Night ist vorbei, die Draft ist durch, alle 60 Picks sind gemacht worden letzte Nacht und noch einige Trades. Das werden wir jetzt alles besprechen und dafür habe ich mir, wie angekündigt, noch den Tobi Berger hier reingeholt, bevor der gleich wieder nach Leipzig abdampft. Hey Tobi.
Moin Jonathan.
Ja, erster Pod vor Ort gestern bei dem Pod, den ich noch kurz reingeschoben habe mit den ganzen Pre-Draft Trades, da saßt du schon neben dem Mike, nachdem ich dich vom Bahnhof abgeholt hatte. Und heute ist natürlich deine Meinung auch gefragt als Draft-Experte, Scouting-Experte. Du warst ja auch schon in einigen Pods hier zum Thema drin. Und wir haben uns die Draft Night hier bei mir live reingezogen letzte Nacht. Die erste Runde war ich auch noch voll hyped und voll fit und dann irgendwann ab Mitte der zweiten Runde bin ich extrem müde geworden, so ab 5 Uhr morgens ungefähr, da war ich dann 24 Stunden am Stück wach. Bin auch jetzt noch nicht wieder bei 100%, ich habe jetzt bis 16 Uhr gepennt. Du bist schon eine Weile länger wach, hast dich auch hier schon vorbildlich vorbereitet. Ich habe jetzt die letzte Stunde noch versucht, erstmal klarzukommen und dann noch alles zu verstehen, was da letzte Nacht nochmal passiert ist, wo jetzt auch die ungedrafteten Spieler teilweise noch untergekommen sind. Und jetzt wollen wir ein bisschen quatschen über Gedanken, die wir zur Draftnacht haben, wer wo gepickt wurde, Reaches, Steals, wie sich jetzt auch die Situation, in denen die Spieler gelandet sind, vielleicht auch auf ihren Karriereverlauf auswirken könnte, also wo wir unsere persönlichen Boards jetzt vielleicht nochmal anpassen würden, einfach weil wir die Teamsituation jetzt schon kennen oder die Franchise, wo die Spieler jetzt gelandet sind. Dann wollen wir gucken, welche Teams insgesamt positiv aufgefallen sind durch ihre Moves, durch ihre Picks und andere, wo wir jetzt nicht so ganz verstanden haben, was sie da veranstaltet haben. Wir haben ungefähr eine Stunde, eine knappe Stunde eigentlich nur, bis du los musst. Ich hoffe, wir kommen soweit durch. Ansonsten, falls wir noch nicht alles gesagt haben, was ich gerne loswerden würde heute hier, dann würde ich eventuell den Pod auch alleine noch zu Ende machen. Bevor wir gleich loslegen, möchte ich mich nochmal bei ein paar Supportern bedanken, die jetzt nochmal dazugekommen sind seit gestern. Also zurzeit läuft es wirklich super, Jungs. Also ich sage auch immer Jungs, weil immer noch keine Dame zur Supporterin geworden ist. Sobald das passiert, werde ich hier auch gerne gendern. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 neue Supporter seit dem letzten Pod, der noch nicht mal 24 Stunden her ist. Das ist wirklich super. Der Stefan Bendig ist als Starter dazugekommen, genauso der Jan-Martin Aal und der Andreas Lipp hat die 50 vollgemacht, oder die drei Jungs haben die 50 vollgemacht, die jetzt als Starter im Team jeden Tag NBA supporten auf Steady. Das heißt auch, dadurch, dass diese 50 jetzt erreicht wurden, dass dadurch ein Bonus, ein Extra freigeschaltet wurde für die Supporter, die Starter sind oder All-Star. Da werde ich jetzt immer wieder Beiträge auf Steady posten, wo ich irgendwelche Rankings oder Notizen, die ich hier in den Folgen verwende, für euch zugänglich machen werde. Dann könnt ihr euch das angucken, wenn ihr wollt. Ich habe sowieso vor, Steady mehr einzubinden für euch Supporter, dass ich da zum Beispiel Umfragen mache, welche Redraft als nächstes gemacht werden soll, ich mehr eure Meinung einbinde, Sachen für euch irgendwie poste. Das muss ich noch ein bisschen ausprobieren, ich habe auf jeden Fall Bock drauf, das ist möglich und das will ich in Zukunft auch nutzen, auch dass ihr Supporter ein bisschen mehr davon habt, dass ihr hier jeden Tag NBA dort unterstützt. Es sind auch noch zwei Bankspieler dazu gekommen. Michael Soja und Alexander Pfister sind da jetzt am Start. Und der Andreas Lipp hat mir auch eine ziemlich coole Nachricht geschickt über Facebook und hat gemeint, die kann ich gerne hier kurz vorlesen. Vielleicht motiviert das noch den einen oder anderen auch zum Supporter zu werden. Er schreibt, Servus Jonathan. So, jetzt habe ich es endlich fertig gebracht. Konnte es nicht mehr mit meinem gewissen Verein, kein Supporter zu sein. Fiel mir schon schwer, weil ich schon eine Tendenz hin zum Geizhals habe. So fühlt es sich aber gut an. Bin einfach heftig süchtig nach deinem Content, der mich auf allen Dienstfahrten beim Kochen oder der Hausarbeit begleitet. Dein Pod ist einfach nur scheiß gut. Obwohl ich mich erst seit wenigen Jahren tiefer mit der NBA befasse, habe ich dank dir das Gefühl, mich echt auszukönnen. Taugt einfach. Weiter so. Ja, also wenn der ein oder andere Geizhals noch dabei ist, der ähnlich wie Andreas denkt, vielleicht motiviert ihn das jetzt hier auch zum Supporter zu werden. Wenn ihr das möchtet, dann klickt einfach auf den Link hier in der Beschreibung von diesem Podcast auf steadyhq.com/jeden Tag NBA könnt ihr dieses Projekt unterstützen. So, zur Draft. Also, es war auf jeden Fall eine interessante Nacht. Ich denke, am Anfang der Draft ist nicht viel Unerwartetes passiert. So in den Top 9 sind hauptsächlich Spieler weggegangen, die ich da auch erwartet habe. Nicht, dass ich sie da selber gesehen habe. Aber in der Top 3, Edwards, Wiseman, Ball. Ich denke, das hat jetzt nicht unbedingt viele überrascht. Es gab auch keine Trades innerhalb der Lottery. Das hätte ich jetzt auch nicht so unbedingt gedacht. Aber das zeigt ja ein bisschen, dass jetzt kein Team irgendwelche Assets ausgeben wollte, um jetzt einen anderen Spieler zu bekommen oder halt nach oben zu traden oder so. Da gab es überhaupt keine Bewegungen. Jedes Team hat ihren eigenen Pick verwendet, außer halt die Celtics, die ja den Pick der Grizzlies hatten an 14, aber die haben ja da dann letztendlich auch ihren Pick selber gemacht. Was würdest du denn als erstes loswerden wollen, Tobi, zur Draft letzte Nacht?
Also es war natürlich wie immer ein spaßiger Abend. Das ist ja immer der Höhepunkt einer jeden Scouting-Saison, dann endlich diesen Draft-Tag da zu haben und zu sehen, wer wo landet. Und ich hatte mich eigentlich auch auf eine ziemlich verrückte Nacht eingestellt mit all den Dynamiken, die vorher herrschten. Ja, wir wussten ja nicht sicher, wer an 1 weggehen wird. Und auch danach konnte man natürlich in diversen Mock-Drafts lesen, wer dort verortet wird aktuell. Und das ist auch alles so gekommen, wie es oft beschrieben wurde. Aber letztlich sollte es eigentlich krasser aussehen und irgendwie wilder zugehen. Besonders von den Warriors hatte ich eigentlich erwartet, dass sie vielleicht einen Trade einstielen und Win-Now-mäßig sich einen Veteranen reinholen und den Pick gar nicht selber nutzen. Bei Minnesota war ja auch nicht klar, ob sie den Pick ziehen werden, weil die Fits von den Leuten, die ganz oben verortet wurden, nicht unbedingt so ideal waren und deshalb war ich dann schon überrascht, dass keine Trades passiert sind, zumindest in der Lottery. Und ja, das würde ich aber auch zurückführen auf die Schwäche der Draft-Class, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir hatten es ja schon oft besprochen, für viele Teams galt so das Credo eher zurücktraden, weil es noch ähnliche Qualität an Spielern zu holen gibt und es gab halt niemanden, für den man irgendwie krass Assets in die Hand nehmen musste, um hochzutraden, wie das in vorangegangenen Drafts war. Ja? Wenn wir dort auf die Celtics gucken, die beziehungsweise die Celtics und die Sixers gucken, wo die Sixers unbedingt Markel Fultz dann haben wollten und dort auch einen guten First in die Hand genommen haben, oder schauen wir auf den Deal zwischen den Mavericks und den Hawks, wo die Hawks gesagt, wo Dallas unbedingt an Luka kommen wollte und dann Trae Young abgegeben hat. Die Spieler, die dort die Teams dann vermutet hatten, sind halt in einer Tier, die wir in dieser Draft-Class gar nicht zu finden hatten. Also das waren dann Prospects, von denen man sich All-Star-Leistungen dann auch in einem relativ schlechten Case der Entwicklung erwartet hat. Und ja, solche Spieler gab es hier halt nicht und deshalb haben wir wahrscheinlich relativ wenige Trades gesehen. Was hast du vielleicht noch so für Gründe dafür gesehen, warum wir wenig Trades vorne hatten?
Ja, also ich sehe das eigentlich alles ähnlich wie du. Ich denke, dass die Teams die Spieler jetzt nicht so unterschiedlich bewertet haben, dass sie jetzt gedacht haben, boah, da will ich jetzt auf jeden Fall einen anderen Spieler nehmen und deswegen gebe ich da jetzt noch irgendwas ab, damit ich an die Position komme, sondern die Teams haben sich halt mit der Position, die sie hatten und dem Spieler, der verfügbar war, dann irgendwie zufrieden gegeben. Und wie gesagt, also ich denke, Edwards an 1 war eine kleine Überraschung, weil halt schon viele Ball als talentiertesten Spieler hier sehen, aber dass der Fit von Edwards ein bisschen besser ist, das hatte ich ja zum Beispiel auch mit David hier im Mockpot besprochen, weil wir beide Okoro insgesamt höher haben als Edwards auf unserem Board, haben wir dann ihn genommen, aber dass das jetzt nicht keine realistische Option ist, das haben wir ja auch dazu gesagt. Es war jetzt nicht der Schocker wie in der Draft 2013 auch, wo auch so viel unklar war, wo auch keine klaren Star-Talente so gesehen wurden und dann die Top 6 oder 7 total crazy waren, sondern es kam jetzt, wie gesagt, wirklich ungefähr so, wie man das dachte, dann noch Wiseman an 2, das hatten ja auch die meisten erwartet zu den Warriors. Bei den Warriors kam jetzt letzte Nacht auch noch eine traurige Nachricht im Zuge der Draft, und zwar, dass Klay Thompson sich wahrscheinlich die Achillessehne gerissen hat und das ist natürlich ganz, ganz übel, hat die gesamte letzte Saison verpasst mit seinem Kreuzbandriss, was schon eine Top 2 der schlimmsten Verletzungen für einen Basketballspieler ist wahrscheinlich, und die andere in der Top 2 ist halt der Achillessehnenriss. Er hat das jetzt beides hintereinander. Es ist schwer, von beiden Verletzungen zurückzukommen, und wenn man das dann auch noch hintereinander hat und dann am Ende wahrscheinlich 2 Jahre keinen Basketball gespielt hat, dann ist Klay Thompson wahrscheinlich nicht mehr derselbe Spieler, der schon vorher war. Ist natürlich auch besonders übel für die Warriors jetzt, weil sie ihm ja gerade erst nochmal einen fetten Vertrag gegeben haben. Jetzt gehofft haben, dieses Jahr nochmal anzugreifen mit ihrem alten Star-Trio aus Curry, Klay und Draymond, dass es aber noch nicht so alt ist, dass sie jetzt nicht mehr irgendwie dieses Jahr hätten um Titel mitspielen können. Ich habe ja auch von Anfang an gesagt, dass Wiseman, dass ich für ihn persönlich eine super Sache fände, wenn er bei den Warriors landet. Und da ist jetzt natürlich das fehlende Spacing von Clay auch so ein kleiner Dämpfer. Es gibt noch ein bisschen Hoffnung. Ich habe zumindest nichts gesehen, dass da jetzt schon die medizinischen Ergebnisse vorliegen, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm ist, nur ein teilweiser Achillessehnenriss, kein ganzer und solche Sachen, dass er dann vielleicht doch nicht ganz so lange ausfällt oder so, aber das ist natürlich auch schon übel. Ball an 3 ist natürlich cool für die Hornets, dass sie vielleicht den talentiertesten Spieler hier bekommen haben. Und danach wurde es ein bisschen interessanter, aber mit Williams, Okoro, Okongwu, Hayes sind dann schon so die Spieler weggegangen, die wir auch so in der Range gesehen haben, ganz grob. Hayes an 7 ist natürlich cool für die Detroit Pistons, weil ich hatte Hayes an 1, ihr hattet ihn bei GoToGuys an 1 gerankt, du hattest ihn an 2 hinter Ball, aber ziemlich knapp, oder?
Ja, also wenn mir jemand sagt, dass Hayes in 10 Jahren der bessere Spieler war oder ist, dann zucke ich da nicht mal mit der Wimper. Also deshalb, ja, für mich war das auch sehr, sehr knapp bei den beiden. Und vor allem sind sie halt über den ganzen anderen Spielern für mich einzuordnen. Für dich, glaube ich, auch, ne? Du hast auch für die beiden extra Tier aufgemacht.
Ja.
Deshalb ja schon sehr, sehr spannende Geschichte und gut für die Pistons, dass sie dort an 7 so einen talentierten Spieler sich reinholen konnten.
Also ich hatte Okoro tatsächlich noch im selben Tier wie Hayes, weil ich bei beiden halt auch den Floor ziemlich hoch sehe im Vergleich zu Ball, Edwards und Spielen, die ich noch hinter ihm habe. Ich habe Ball in einem separaten Tier gehabt, letztendlich an 3, aber im zweiten Tier eben, weil er hat eine höhere Upside als die ersten beiden vielleicht, aber auch für mich einen niedrigeren Floor, wenn er seine 3 größten Schwächen alle nicht besonders verbessern kann. Kraft und Finishing, Drive, halt alles, was damit zusammenhängt, dass er noch so ein schmalerer Typ ist und eher ein Leichtgewicht ist. Dann sein Wurf, wegen den Quoten und der Wurfbewegung und der Wurfauswahl mache ich mir da halt ein bisschen Sorgen und Defense, ja, weil er es halt nicht besonders gut verteidigt, aber eigentlich die Anlagen dazu hat. Das muss halt alles 3 mehr oder weniger kommen oder mindestens 2 der 3 Sachen müssen kommen, damit er ein Star werden kann, und wenn nichts davon so wirklich kommt oder eben nur einer dieser 3 Bereiche sich entwickelt, dann ist er für mich ein schwieriger NBA-Spieler. Ja, an 8 dann Toppin und 9 Avdija, beide Spieler, die wir beide jetzt gar nicht so besonders positiv sehen, obwohl klar war, dass sie wahrscheinlich in Top 10 weggehen werden. Also auch da keine Überraschungen bei den Knicks und Wizards. An 10 dann kam für mich der erste große Dämpfer an diesem Abend. Meine Phoenix Suns haben Jalen fucking Smith gedraftet. Und ich konnte es nicht glauben. Ich habe mich so gefreut, dass Devin Vassell noch auf dem Board ist an der Stelle und habe gedacht, die nehmen den. Oder ich könnte jetzt bestimmt noch mindestens 5, wenn nicht 10 Spieler aufzählen, die ich lieber gehabt hätte da als Jalen Smith, Halliburton, selbst ein Point Guard wie Kara Lewis, Cole Anthony, Poku als Upside Play, Josh Green hätte ich super gerne da gehabt, noch als weitere Flügel. Aber es sieht halt so aus, als hätte James Jones hier gerne diesen Spielertyp gehabt, einen Big, der werfen kann und der vielleicht Richtung Stretch Rim Protector gehen kann, und hat jetzt einfach wieder den Spieler genommen, den er jetzt gerne hier hätte, auch wenn der auf allen Boards und in allen Mocks halt so mindestens 10, eher 15 oder 20 Spots weiter unten zu finden war, wie letztes Jahr hat auch schon Cam Johnson, da hat er auch einfach knallhart Cam Johnson an 10 gedraftet, weil er den haben wollte. Und das ist halt James Jones, ganz offensichtlich. Also ich denke, nach 2 Picks, wo dieses Muster erkennbar ist, da ist es einfach klar. Ja, er gibt da keinen Fick, er nimmt einfach den Spieler, den er haben will. Kann ich irgendwie respektieren, aber mich persönlich als Fan hat es halt angekotzt. Also vor allem, weil ich als Jalen Smith eigentlich auch noch positiver sehe als die meisten. Ich hatte ja auch im Big Pot mit Torben noch über ihn gesprochen, hat er erklärt, wieso ihr ihn gar nicht ins Ranking mit reingenommen habt. Also hier hat auch der erste Spieler gleich gedraftet, den ihr nicht in den Top 28 bei GoToGuys.de gerankt hattet. Also wahrscheinlich dann irgendwie an 30 oder so. Und der ist hier halt mal knallhart 20 Spots früher weggegangen. Ich finde ihn halt interessant in der modernen NBA, weil er halt so einen flexiblen Wurf angedeutet hat und halt viele Würfe geblockt hat. Aber Torben hatte ja auch hier erklärt im Pod, wie diese Blocks teilweise zustande kommen, dass er dann nicht der smarteste Defender ist. Und vom Fit her sehe ich es halt auch nicht so ganz. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass Jones ihn hier unbedingt haben wollte oder so einen Spielertyp unbedingt haben wollte, weil er ihn neben Ayton spielen lassen will. Ja, dass er halt Spacing bringen kann und ihn halt auch noch in der Defense unterstützen kann. Aber vielleicht kannst du ja mal sagen, was du von dem Pick hier hältst.
Ja, es hat mir natürlich sehr, sehr leid getan gestern, dass so die erste wirklich negative Überraschung nach den beiden vorgenannten Toppin und Avdija dann bei deinen Suns passiert ist und es erst ruhig wurde und dann du wirklich literally diese 10 Namen aufgezählt hast, die du gern vor ihm gesehen hättest.
Ja, du hast mich ja auch gefragt, du hast ja auch ein bisschen Salz in die Wunde noch gestreut. Wen hättest du jetzt lieber gehabt?
Ja, ich wollte halt sehen, ob das nur so dahergesagt ist oder nicht, aber wir sind wirklich relativ einfach auf 10 gekommen. Natürlich war Vissel derjenige, den wir da beide gern gesehen hätten und der auch in Draft-Twitter-Kreisen nach dem Paul-Deal schon viel kursiert ist und ja, schön in diverse Lineups mit Bridges, Ayton, Paul und natürlich auch Devin Booker gepasst hat. Also das wäre natürlich eigentlich ein Traum gewesen. Und
ja, jetzt Tyrese Maxey habe ich gerade noch nicht, hab ich nicht aufgezählt. Der wäre noch ganz oben mit dabei gewesen bei mir.
Ja, und selbst, also keine Ahnung, vielleicht sogar ein Desmond Bane oder sowas, ja. Den hätte man vielleicht auch lieber gesehen, denn ja, es ist halt sehr, sehr schwierig, diesen Big so weit oben zu nehmen und zu sagen, Jalen Smith ist jetzt unser Guy für die nächsten Jahre. Es ist jetzt schon schwierig, sich einen Tag nach der Draft hinzusetzen und irgendeinen Spieler fertig zu machen und zu sagen, der wird nichts werden oder so. Das ist halt schon gar nicht das, was wir jetzt hier heute kritisieren können. Wir wollen auch gar keine Grades geben, aber was man halt sagen kann, ist, dass es wie letztes Jahr mit Cam Johnson halt schlechtes Asset Management vom Suns Management ist. Man hätte halt genau diesen Spieler wahrscheinlich, naja, 15 Plätze weiter unten ziehen können.
Oder mindestens 5. Trade doch mal 5 runter, nimm ihn dann 15. Ja, wenn da noch so viele Spieler auf dem Board sind, die du nicht haben willst, die anderen Teams wahrscheinlich haben wollen. Und wenn es dann doch nicht klappt, weil ein anderes Team auch reached, mein Gott, diese Risiken muss man halt eingehen. Also es ist halt total risikoavers hier, wie James Jones sich da mal verhält. Hat irgendwie Schiss, dass er seinen Spieler dann nicht mehr bekommt.
Genau. Und die Überlegung passt halt nicht, weil man hat halt Ayton zum Beispiel schon. Und ja, Jalen Smith sagen zu müssen, dass er neben Ayton funktionieren muss, das ist halt relativ viel, was direkt von ihm verlangt wird. Und wenn man einfach nur davon ausgeht, dass er nicht so viel neben Ayton spielt, sondern nur das Parkett betreten kann, wenn dieser nicht zockt, dann hat man halt ein Backup gedraftet und das macht man halt nicht an 10. Das ist halt auch keine schöne Sache, so mit den Picks umzugehen. An 10 muss man halt irgendwie jemanden finden, der wenigstens die Chance hat, ein vernünftiger Starter zu werden. Das hat Jalen Smith als Talent an sich wahrscheinlich schon. Ja. Du hast ja schon seine Vorzüge genannt. Er kann gut werfen. Er hat einen tollen Körper, der zeigt, ja, dass er hart arbeitet, weil vor 2 Jahren sah das noch gar nicht so aus und jetzt ist er halt wirklich zu einem Schrank geworden, auch wenn Core Strength ihn da noch ein bisschen abgeht. Aber ja, die Arbeitseinstellung scheint zu stimmen. Die Statistiken hauen auch alle hin. Also es ist ein Spieler, der produzieren kann und auch was leisten wird. Aber ja, so super viel Upside würde ich ihm vielleicht gar nicht geben, beziehungsweise hätte dort, wie eben schon angesprochen, mindestens 5 bis 10 Leute gehabt, denen man da mehr attestieren kann. Und dann ist halt das Suns Management in der Hinsicht ein bisschen zu hinterfragen mit Pick. Ja, das war auf jeden Fall nicht so cool.
Ja, ja, Vassell dann an 11 zu den Spurs. Tobi Bühne hat sich gefreut, der auch live an Twitter am Start war. Halliburton an 12 zu den Kings, auch so die der Pick. Lewis an 13 zu den Pelicans. Da hatten David und ich ihn sogar, glaube ich, auch hingemockt. Und an 14 dann mit Aaron Nesmith, ein Spieler, den die meisten jetzt noch nicht ganz so hoch gesehen hätten. Habe ich ja vorhin gesehen, David als Celtics-Fan ist auch zufrieden damit. Vielleicht der beste Shooter in dieser Class zu den Celtics mit dem Memphis-Pick. Also das war jetzt so kurz der Rundown von den Lottery-Picks, damit wir da zu jedem mal wenigstens kurz was gesagt haben, weil wir kommen da gleich nochmal ein bisschen im Detail drauf zurück. Also Okoro habe ich jetzt vorhin nicht so gesagt. Super Pick für die Cavs, hatte ich auch direkt getweetet. Ich finde auch Williams zu den Bulls eine super Sache. Da wird sich Arne gefreut haben, der jetzt wieder ein bisschen mehr Bulls-Fan werden will, wie er mir erzählt hat. Mit dem hatte ich mich da auch kurz drüber unterhalten. Okongwu an 6 vielleicht noch kurz zu den Hawks. Das hat uns ein bisschen verblüfft. Also einfach aufgrund seines Skillsets und dass er halt ein reiner Big ist, dass die Hawks da auf ihn gehen, oder?
Also es kommt natürlich ganz drauf an, wie sie ihn einschätzen, aber dass sie halt mit Clint Capella einen relativ ähnlichen Spielertypen schon haben, ist, wenn man einfach nur so drauf guckt, auch ein bisschen komisches Asset Management, weil einer von beiden ist dann weniger wert. Also wenn man jetzt weiß, okay, man will Capella vielleicht wieder dealen, ist das nicht so ganz ideal, wenn man nicht sofort Minuten für einen hohen Pick freischaufeln kann, ist das auch schwierig, weil vielleicht entwickelt sich dann Okongwu nicht so schnell, wie er sollte. An sich gefällt er mir natürlich von der Idee her schon ganz gut. Man braucht natürlich jemanden, der Trae Young defensiv den Rücken frei halten kann und da ist er wahrscheinlich der versierteste Big, den man dort hinter ihn stellen kann. Aber an sich, ja, passt es nicht so ganz in die, ja, die Richtung, die die Hawks da gehen sollten. Also sie hätten vielleicht lieber nochmal einen Wing nehmen sollen, weil gerade auch DeAndre Hunter nicht das geworden ist, was sie sich vielleicht versprochen haben. Ich meine, sie hatten ja viele Assets in die Hand genommen, um hochzutraden für ihn und das, was er jetzt bisher gezeigt hat, rechtfertigt das noch nicht. Und da hätte man eventuell schon eher nochmal auf Flügel gehen sollen.
Ja. Aber, vor allem, wenn Vassell halt noch auf dem Board ist.
Ja, genau. Halt auch mit Anbetracht dessen, was halt noch zu haben war. Bisschen fragwürdige Entscheidung, aber ja, da ich Okongwu mag, kann ich den Pick nicht so sehr schlecht reden.
Ja, man kann ja auch ein bisschen drauf hoffen, dass es halt so läuft wie bei den Heat, die halt auch noch Whiteside hatten, Adebayo dann erstmal 2 Jahre oder so als Backup. Und dass man es jetzt halt mit Capella ähnlich angeht. Ich meine, dann gibt man halt vielleicht Capella erstmal 28 Minuten, Okongwu 20, dann hat man halt nie ein Shooting Center, sofern das jetzt nicht sofort von Okongwu kommt in naher Zukunft, dass er seinen Wurf entwickelt. Und das kann man dann langsam so ein bisschen verschieben, bis dann der Ballon ausläuft. Ja, allgemein gab es relativ viele Bigs, oder? So in der Lottery oder allgemein, ich habe vorhin gesehen, 10 Bigs in den Top 35. Das ist ja jetzt so ein bisschen konträr zu der Entwicklung in der Liga die letzten Jahre, aber hatten wir auch hier im Pod ein paar Mal angesprochen, das muss jetzt nicht immer weiter Richtung Skillball und Smallball gehen. Ich meine, gerade wenn, falls jetzt irgendwelche Teams, die auch Bigs haben, irgendwie tief in die Playoffs vorstoßen sollten oder die halt groß spielen. Ich meine, die Lakers haben das letztes Jahr schon geschafft, aber sie haben ja dann selber irgendwie kleiner gespielt. Aber die Sixers, die hier auch einen super Abend hatten, dann über die müssen wir auf jeden Fall auch noch sprechen, mit Embiid oder die Nuggets mit Jokic und so. Ich weiß nicht, denkst du, die Teams rüsten sich da jetzt schon langsam wieder gegen größere Teams und größere Dudes auf der 5 ran zu müssen, oder wie erklärst du dir das?
Ja, vielleicht ist das genau der Gedanke, ja, aber du hast es schon schön gesagt, also wir saßen ja gestern beide da und haben uns so ein bisschen fragend angeschaut, welche Positionen dort an welchen Stellen besonders auch gedraftet wurden, ja. Also halt 4 Bigs in der Top 10, das hätte ich halt jetzt wirklich 2020 einfach nicht erwartet und das ist auch wahrscheinlich wirklich nicht mehr zeitgemäß. Und das ist dann so zwischen Ende der 20er und Anfang der 30er noch diesen riesen Run gab mit tatsächlich sogar relativ konservativen und alten Spielertypen auch, also so diese Vernon Carys der Welt oder Uturo oder sowas. Das war halt auch wirklich sehr, sehr überraschend zu sehen. Also klar werden Bigs immer ihren Wert haben und dort einen guten zu haben, kann halt auch schnell irgendwie dein Team recht schnell besser machen und deinen Floor raisen. Aber ja, dort einfach so viel Wert drauf zu verwenden, das hat mich irgendwie gestört. Und besonders halt auch schon in dieser Range, Anfang der 30er, so die ersten Zweitrunden-Picks, die sind ja oft als viel, viel wertvoller gesehen, ne, weil man dort nochmal billig Talente binden kann. Und gerade dort sollte man eigentlich seine Flyer, die man hat, auf kleinere Spieler, auf Flügelspieler verwenden. Und ja, wenn man sich jetzt hier anguckt, 32 Carry, 33 Uturo,
35 Tillman, den hätten wir eigentlich höher gesehen, aber fällt ja auch so ein bisschen in die Riege an. 42 Nick Richards.
Ja, für den sogar noch getradet wurde. Also genau, dort hat Charlotte, glaube ich, sogar noch mal Geld in die Hand genommen und Picks in die Hand genommen, um sich den reinzuholen.
Nachdem
also
auch sie gerade Carey Jr. gedraftet hatten, 10 Spots weiter oben. Es ist schon heftig irgendwie.
Also ja, das war irgendwie atypisch zu sehen und gefühlt nicht mehr zeitgemäß. Aber ja, wo die Draft dann gestern zeitgemäß war, zu sehen, dass halt die Leute, die gezogen werden, immer jünger werden. Also da war so das gewohnte Bild zu sehen. Wenn man Ball jetzt als Freshman nimmt, obwohl er ja im Ausland gespielt hat, dann ist die Top 7, Top 6 oder Top 7. Kane Hayes wäre auch College Freshman gewesen.
Ja, die ganzen 19-Jährigen halt.
Also alle super jung in der Top 7, 14 Freshmen in der ersten Runde, auch da sind wir gewohnt jung und dann waren dieses Jahr interessanterweise relativ viele Sophomores zu finden, 8 Leute in der ersten Runde, da waren teilweise auch Ältere dabei, wie ein Obi Toppin, aber natürlich auch sehr, sehr junge, wie Kyra Lewis, der eigentlich noch Freshman-Alter hat, aber ja, auch da, also die Teams gehen auf Potenzial wie immer. Es waren relativ wenige Internationals drin, was irgendwie ganz spannend war, nur 8 Leute, aber weil auch nicht so viele Teams wahrscheinlich nach Stash-Picks gesucht haben. Da gab es nicht so viele.
Ja gut, es gab halt auch einfach gar nicht so viele Kandidaten. Also da ist ja vor allem dann auch Anfang der zweiten Runde sind ja noch ein paar Internationals weggegangen. Also ich weiß nicht. Vit Krejci? Hast du den auf 37 gesehen?
Ich habe den heute mal gegoogelt. Also mir war der Name natürlich schon mal untergekommen, aber live spielen gesehen oder auch auf Tape habe ich ihn noch nicht. Aber ich habe mich natürlich belesen. Es gibt irgendwie eine nette neue Seite dieses ID Prospects von diversen Draft-Kollegen auf Twitter, die hatten ihn relativ hoch jetzt diesen Jahrgang gerankt, spielt bei Saragossa, ist ein Tscheche, größerer Flügelspieler und der ist halt wirklich so ein wahrer Stash-Pick, weil der hat sich das Kreuzband schon gerissen und wird diese Saison nicht mehr auflaufen können. Okay. Und ja, aber danach kamen nicht mehr so viele Stash-Guys, 44, Simonovic von den Bulls gedraftet, genau, der wird in der serbischen Liga bleiben. Ich glaube bei
Mega Soccer Bet.
Bei Mega Soccer Bet, genau, das ist das Team, wo schon relativ viele Leute groß geworden sind. Ich glaube Jokic hat da gespielt.
Ach, das ist Mega Lex.
Mega Lex, genau. Die TLC, haben jetzt einfach einen neuen Sponsor, genau, wo auch Kostja Muschidi jetzt war zuletzt. Und genau, die ja dort eigentlich eine ganz nette Schmiede sind. Ja, und ansonsten war es vielleicht für den afrikanischen Basketball noch eine ganz interessante Draft, ne?
Mhm. Nigeria hier voll am Ruhen.
Richtig, genau, wohl 8 Leute gedraftet mit nigerianischen Wurzeln, teilweise natürlich auch dann, also staatsbürgertechnisch US-Amerikaner, aber halt erste Generation als Einwanderer und dort Okoro, wird man...
Okoro Kongwu, oder?
Genau, Okoro Kongwu, Achua, Asibuki, Oturu, Nwora, Signagi. Teilweise wird sogar Desmond Bane noch in die Richtung geschoben. Und ja, das ist natürlich eine spannende Entwicklung, die in den nächsten Jahren wahrscheinlich nur noch zunehmen wird, weil ja, so bringt man halt einfach noch mehr Vorbilder für den gesamten Kontinent ran, wo halt der Basketball auch sehr, sehr krass entwickelt wird. Wir kennen ja die ganzen Sachen von den NBA-Profis, die dort irgendwelche Camps aufmachen oder halt die Liga-Bestrebungen insgesamt, die dort auch Spielbetriebe dann aufbauen wollen jetzt zur nächsten Saison und dort werden einfach viele Talente nachkommen und das ist halt eine sehr, sehr wichtige Entwicklung und vielleicht gucken wir irgendwann mal auf 2020 zurück und sagen, okay, da ging es richtig los und ab da floss das Talent von dem Kontinent auch rüber, so wie wir es eigentlich bisher nur aus Europa in dem Maße kennen.
Ja. Ja, ansonsten, bevor wir dann gleich noch auf die einzelnen Spieler eingehen, wo wir jetzt vielleicht anders gerankt sehen oder eine bisschen besseren oder schlechteren Situation jetzt persönlich für sie. Ich weiß nicht, es war so, es gab sehr viele Tränen, ist uns aufgefallen gestern, so jeder zweite gefühlt ist total aufgelöst gewesen, konnte dann nicht mal richtig sprechen. Die müssen ja dann auch immer was sagen, nachdem sie da gepickt wurden, die waren da total aufgelöst und das fand ich viel krasser als sonst. Also es war natürlich sowieso eine seltsame Draft dieses Jahr, weil es ja alles über so Videokonferenz online ablief, natürlich wegen Corona und da kann man jetzt nicht irgendwie ein paar hundert Leute zusammen in einen Green Room reinquetschen und dann jeder schüttelt dann auch noch irgendwie dem Commissioner die Hand, sondern es lief alles online ab. Es gab das ESPN-Studio mit den Experten und wo ja dann auch Adam Silver immer zu seinem Podium gelaufen ist mit dem Glöckchen-Sound und dann halt die ersten 30 Picks verkündet hat und dann wurde halt immer rübergeschalten zu den Spielern, wo auch immer die sich aufgehalten haben. Das war auch total unterschiedlich. Manche saßen da halt irgendwie auf ihrer kleinen Sofa-Couch und die ganze Familie um sich herum. Manche waren in irgendwelchen riesigen Sälen, wo dann voll die Party abging. Also das war wirklich extrem interessant. Auch die Internationals dann in ihren kleinen Wohnungen da irgendwo in Israel mit Avdija oder in Griechenland, Poku.
Ja, Avdija hatte doch Stil da in dem Restaurant mit dem ganzen Wein.
Stimmt, da war so ein Weinregal im Hintergrund.
Ja, aber der Blick nach Griechenland war natürlich spannend mit Pokus Familie und es gab irgendwie so eine Uhr im Hintergrund, wo Live, Love, Love drauf stand.
Live, Life, Love. Oder?
Live, Life, Love und er halt keine Miene verzogen hat, also deshalb ja diese, die Überschrift auf der Uhr, die hat mir auf jeden Fall sehr gefallen, aber und er war einer der wenigen, der nicht gemeint hat. Ja, was denkst du da, warum es mehr Tränen gab als sonst?
Du, ich habe keine Ahnung, gestern habe ich zu dir gesagt, vielleicht ist es halt, weil die da so in ihrer gewohnten Umgebung sind, die sitzen zu Hause mit ihrer ganzen Familie und dass man da dann halt irgendwie tendenziell emotionaler wird, also ich will sie echt nicht den Hobbypsychologen spielen, als wenn man halt in dieser Arena ist und da im Green Room sitzt und halt irgendwie alles so ein bisschen so ein Business-Kontext ist, was alles so ein bisschen professioneller dann vielleicht rüberkommt, alle haben ihren Anzug an und klar, die Familie sitzt auch am Tisch, aber die kann man dann halt irgendwie kurz umarmen und dann muss man ja auch schon die Familie und die Angehörigen verlassen und dann halt alleine auf diese Bühne hoch und klar, da wird auch mal eine Träne verdrückt, aber die raffen sich dann meistens, bis sie dann dem Commissioner die Hand geschüttelt haben und dann halt ihr Interview machen müssen und die Cap aufgesetzt bekommen und sowas. Und so, weiß nicht, sitzen halt zwischen Mama und Papa und dann lassen sie halt irgendwie den Gefühlen so ein bisschen freien Lauf, ist dann alles vielleicht ein bisschen überwältigender. Und was halt das Ganze wahrscheinlich auch noch forciert hat, das fand ich dieses Jahr ganz schlimm, ist halt dieses persönliche Tragödien, wo es ja wirklich ein paar gab, wo irgendwelche Elternteile verstorben sind oder Bruder ist gestorben oder Spieler hatten es irgendwie ganz, ganz schwer und sind dann halt irgendwie auch durch Basketball da wieder rausgekommen und jetzt natürlich haben sie es endlich geschafft und sind ihrem Lebenstraum nochmal sehr viel näher oder haben halt da den ersten Step schon erreicht. Aber was da dann immer an Geschichten ausgepackt wurde und dann hat sie total ins Rampenlicht gestellt und dann ging es auch nur wirklich darum, ja, Anthony Edwards, Mutter und Oma beide an Krebs gestorben von den den Geschwistern aufgezogen und so. Und da wurde dann total drin rumgestochert und drin rumgerührt. Das ist halt auch so ein Teil dann von, ja, Journalismus kann man das ja in dem Fall nicht nennen, ist ja eigentlich so ein Entertainment-Event dann, aber das gefällt mir halt gar nicht. Und das sind halt auch Basketballspieler und dann wurde Edwards halt nicht eine Frage dazu gestellt, wie er es findet, dass er jetzt für die Minnesota Timberwolves spielt und da der First Pick ist und so, sondern es ging halt wirklich nur darum. Und dass das dann halt nicht hilft, die Spiele irgendwie nicht so emotional total eskalieren zu lassen, das ist ja irgendwie auch klar. Also das fand ich alles ein bisschen unangebracht und übertrieben und halt so Boulevard-mäßig, ja, haltet drauf, wenn die Emotionen da sind und so. Und der Basketball spielt auf einmal eine untergeordnete Rolle und Nassir Little hat auch einen Tweet abgesetzt, der Spieler, der letztes Jahr von den Blazers ja gedraftet wurde, also nach dem Motto, ey, können wir mal aufhören, ein Ding draus zu machen oder halt die schlimmsten Momente der Spieler, im Leben der Spieler, die da gedraftet werden, also ins Rampenlicht zu stellen. Das finde ich auch extrem cool alles, wie das, also das war einfach zu viel dieses Jahr.
Ja, ging mir ganz genauso, also besonders irgendwie bei Edwards saßen wir da und hatten irgendwie vorher schon so eine Video-Zusammenfassung gesehen, wo ihm einfach 20 random Fragen gestellt wurden nach seinem Lieblings-Signature-Move oder seinem Lieblings-Superhelden oder was auch immer. Mhm. Also die Boulevard-Fragen hatten sich für uns eigentlich schon geklärt und dann wollten wir nach dem Picken einfach was zum Sportlichen hören, weil das ja nun mal jetzt wirklich im Mittelpunkt dann stehen muss.
Eine Frage.
Damit wir jetzt einschätzen können, ob er das vielleicht selber als guten Fit einschätzt oder nicht, weil das ja jetzt so ein bisschen die Frage ist, die man sich eigentlich nach der Draft stellen muss. Wo sind die Leute jetzt untergekommen? Wie passen sie in die Teams? Was haben die Teams für Pläne für sie oder was suggerieren sie mit der Position, an der Spieler genommen wurden, jetzt in Richtung, ja, wie schätzen sie die Spieler selber ein? Und das ist ja eigentlich die Arbeit, die wir uns jetzt vornehmen müssen. Und ja, da immer nur zu hören, wo die jeweiligen Leute herkommen und welche Familienunglücke dort passiert sind, das ist nicht unbedingt so schön. Klar, es ist irgendwie nett, mal diese witzigen Beiträge auch zu sehen, so zu Patrick Williams zum Beispiel mit der Blumen verkaufenden Mutter. Und
ja, der Neesmith, der seinem Vater da so geholfen hat, bei so, was weiß ich, irgendwelche Teiche auszuheben und Hühnerställe zu bauen und so. Das ist schon cool dann, ja.
Ja, das ist natürlich witzig, aber gerade so diese sehr, sehr persönlichen Sachen, das sollte ja eigentlich bei den Spielern sein und müssen die doch wissen, ob die das teilen wollen oder nicht. Und ja,
ich weiß nicht, ich glaube, wenn ESPN da ankommt und sagt, oder die NBA oder wer dafür halt zuständig ist, ey, ist es okay, wenn wir darüber sprechen, dann weiß nicht, ob die dann überhaupt Nein sagen wollen oder dürfen oder ob, auch wenn die Ja gesagt haben, aber ich fand das einfach zu sehr ausgeschlachtet. Dann, wenn dann halt gar keine Frage dazu kommt, ey, du bist gerade als erster Pick zu den Minnesota Timberwolves gegangen, was hältst du davon oder freust du dich darauf, mit Towns und Russell und so zu spielen? Irgend sowas, das wäre dann irgendwie... Ja, ich glaube, wir sollten noch ein bisschen über die Spieler sprechen, die wir jetzt anders sehen oder die wir halt auch irgendwie völlig als deplatziert da empfinden. Ich denke, fangen wir noch mal kurz mit Edwards an, auch weil, wie gesagt, das halt während der Übertragung überhaupt nicht thematisiert wurde. ich denke schon, dass er halt der passendste Spieler war jetzt an dieser Stelle von der Top 3 und er da aus der Warte, das ist auch verständlich. Wie gesagt, ich habe halt Angst vor seinem Floor. Es kam ja auch vor der Draft jetzt nochmal, kamen da nochmal ein paar Red Flags ans Licht in dem Interview, wo er gesagt hat, ja, eigentlich ist er Football-Fan und guckt gar keinen Basketball. Das kickt ihn irgendwie nicht so und ja, klar, Basketball ist das, was er tut, aber er liebt es halt irgendwie eigentlich nicht so. Also das ist ja natürlich immer schwierig bei so Interviews, ne, dass da Sachen nicht gleich ganz anders rüberkommen, als sie eigentlich gemeint sind, aber er will auch rappen und er denkt auch, er ist ein Rapper als Damian Lillard und was weiß ich. Also er hat da schon irgendwie mit Football und Rap und so jetzt anscheinend schon wieder so einen Fokus auf Sachen, die jetzt nicht so viel mit Basketball zu tun haben oder das Maximum rauszuholen, dass ich ihn noch ein bisschen kritischer sehe, als ich es eh schon getan habe. Aber wie gesagt, wenn er halt annähernd in die Richtung geht, da als exklusiver Flügelspieler mit einem Wurf, der auch mal was für andere kreieren kann, dann passt halt schon gut neben Towns und Russell. Aber wie gesagt, das kann auch relativ übel enden, finde ich.
Ja, geht mir ähnlich. Ich hatte ja eigentlich vor der Draft gesagt, dass wenn er an 1 genommen wird, er auf jeden Fall ein Bust wird, weil er sich selbst nicht hinterfragen muss und wieder sieht, so alles funktioniert, so wie er das macht und er muss sich nicht weiter anstrengen und härter an sich arbeiten. Aber an sich gefällt mir der Basketball-Fit eigentlich ganz gut für ihn. Es wäre für ihn wahrscheinlich schöner gewesen, zu den Warriors zu kommen und dort in so einem Veteranenumfeld erstmal aufzuwachsen und seine NBA-Sporen sich verdienen zu müssen. Aber an sich sehe ich es ja nicht so kritisch, weil ja, wenn Minnesota ihn dort an 1 nimmt, dann heißt es, dass sie halt einen klaren Plan für ihn haben und er alle Chancen der Welt bekommen wird und es ist dann an ihm, die zu nutzen. Wir können jetzt davon halten, von seinen Rap und Football-Ambitionen, was wir wollen. Wir stecken nicht drin und haben ihn nicht in der Halle gesehen und wissen nicht, wer er von Tag zu Tag ist und müssen ihm jetzt erstmal Benefit of the Doubt geben. Ich würde sagen, sein Fit ist vielleicht als, oder da, wo er jetzt gelandet, als neutral einzuschätzen. Aber bei James Wiseman waren wir uns relativ sicher gestern, dass wir das für ihn erstmal ganz gut finden. Also wir hatten ihn ja beide nicht so hoch gerankt. Und jetzt ist er an 2 zu den Warriors gegangen. Im Pod mit Torben hattest du das ja auch länger besprochen, ob es jetzt für Wiseman besser ist, bei einem relativ schlechten Team anzukommen und sehr, sehr schnell sehr viele Minuten zu sehen.
Ja, Charlotte oder so.
Oder jetzt bei einem Team mit klaren Playoff-Ambitionen erstmal weniger machen zu können und sich auf Fundamentals und so weiter besinnen zu müssen und sich seine Positionen im Team arbeiten zu müssen. Und da bin ich auch eher bei dir. Und glaube auch, dass die Warriors dort ihm gut tun werden. Und was mich vielleicht meine Einschätzung auf so ein Big Board nochmal ein bisschen nach oben korrigieren lassen würde, was ihn angeht, glaube ich. Wie weit würdest du ihn nach oben schieben jetzt nach der Destination, bei der er jetzt gelandet ist?
Ja, ein paar Spots würde ich ihn schon nach oben schieben, denke ich. Ich werf gerade nochmal einen Blick auf mein Big Board. Ich hatte ihn am Ende auf 16 in meinem persönlichen fünften Tier und ich würde ihn jetzt mal mindestens ein Tier nach oben schieben, so in dasselbe mit Halliburton, Aftijar, Lewis, Anthony und Tillman, alles Spieler, wo ich auf jeden Fall einen soliden Rollenspieler sehe, aber halt auch mit klarem Potenzial für mehr, ein bisschen Star-Upside. In das Tier darüber würde ich ihn jetzt, glaube ich, noch nicht stecken, weil da habe ich wirklich nur Spieler drin, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass die, obwohl, da habe ich auch Spieler drin, wo ich ganz große Upside sehe, mit Poku zum Beispiel. Ach ja, im Optimalfall, klar, kann er das natürlich auch irgendwie umsetzen. Aber ich denke halt bei den Warriors, ist halt gerade das Coole, er kann jetzt halt erstmal die Sachen machen, die er kann. Rimrunning, Rim Protection. Und dann kann man halt im Training und mit dem Spielerentwicklungsstaff der Warriors sehe ich es halt auch eher wahrscheinlicher, dass er dann halt darüber hinaus noch Sachen entwickeln kann. Richtung Ballhandling, Richtung Verteidigung am Perimeter, Richtung Shooting vielleicht auch, wenn da noch irgendwas dazukommt. Dann ist halt nicht gleich nur ein 0815 Starting Big, den ich halt nicht in der Top 15 ziehen würde, sondern halt ein bisschen mehr Wert und das sehe ich jetzt halt schon. Also ich weiß nicht, ich würde einfach sagen, so 5 Spots höher, vielleicht crackt er dann so meine Top 10 sogar jetzt durch diesen Fit hier an 2.
Ja, bei mir ähnlich. Also ich hatte ihn so in diesem Top-of-Rotation-Tier und würde ihn jetzt auch viel, viel näher an dieses Starter-Tier ranschieben, beziehungsweise da vielleicht sogar unten reinsetzen oder so. Also ich glaube auch, dass die Golden State Warriors ihn ganz gut entwickeln werden und das besser für ihn ist, als wenn er jetzt zum Beispiel bei den Cavs oder bei den Hornets gelandet ist. Wer sind denn andere Kandidaten für dich, die durch das Team, bei dem sie jetzt gelandet sind, auf jeden Fall profitieren werden?
Ball auf jeden Fall noch. Also ich finde es besser für ihn, dass er jetzt bei den Hornets tendenziell machen kann, was er will und da wirklich zum Face of the Franchise werden kann. Das ist bei den Warriors, wäre das nicht gegeben und auch der Fit bei den Wolves, den fand ja auch niemand so toll. Und klar hat er jetzt auch noch Guards neben sich, die auch mal was machen können, wenn es jetzt noch nicht so läuft mit Graham und Rozier, aber im Prinzip hat er klar das meiste Talent von denen und ich denke, es gibt auch einen Grund, wieso Jordan und Co. ihn hier genommen haben. Sein Vater war anscheinend nicht so begeistert, er hat quasi keine Miene verzogen, als er da an 3 gepickt wurde. Vielleicht hat er ein bisschen Schiss, dass er jetzt wirklich mal gegen Jordan one-on-one spielen muss, und er auch mit 60 jetzt noch einen Arsch versohlt, bald. Also ja, das war ein bisschen weird alles, aber ich denke, LaMelo freut sich schon und das sieht für mich auch einen guten Pick aus, was wahrscheinlich ein bisschen mehr aus ihm raus wird, als wenn er jetzt erstmal irgendwie bei den Wolves Warriors gewesen wäre, oder?
Ja, ich denke auch, dass er weiter so die Zügel in die Hand bekommen muss, um mit seinem Basketball-Spirit das machen zu können, was er schon die ganze Zeit immer gemacht hat, halt irgendwie kreativ tätig zu sein. Er braucht den Ball auf jeden Fall in der Hand. Er muss weiter auch auf dem nächsten Level Sachen ausprobieren können und dann halt langsam wachsen. Und das ist in dem Team, glaube ich, ganz gut drin, weil er nicht sofort unter Druck steht. Wenn es ein paar mehr Siege bringt im nächsten Jahr, dann sind die Hornets, glaube ich, ganz froh. Aber wenn es nochmal einen tiefen Pick gibt, beziehungsweise also eine hohe Selection in der nächsten Draft, ist man, glaube ich, auch nicht so traurig, weil die ganz gut wird. Dann kann er dort langsam wachsen und ich glaube auch, dass das eine ganz gute Situation für ihn ist.
Wen hättest du denn noch jetzt?
Ich würde vielleicht mit einem guten Fit jetzt noch anführen, solche Leute wie Precious Achiuwa, was eigentlich so ein bisschen konträr ist, weil ich ihn ein bisschen zu hoch finde an 20 immer noch. Und vor allen Dingen hatten wir uns auch darüber unterhalten, dass er zu den Heat eigentlich vielleicht gar nicht so gut passt. Ja, ein Team, was in den Playoffs relativ weit gekommen ist und ja, das Puzzlestück, was jetzt gefehlt hat, war auf jeden Fall nicht ein athletischer Smallboy Big Man, sondern ja, vielleicht irgendwie noch ein Shooter oder noch ein Wing-Verteidiger oder ein bisschen mehr Playmaking noch oder so. Aber andererseits vertraue ich halt in das Heat-Development-System so, dass sie halt aus ihm auf jeden Fall einen produktiven Spieler machen werden. Und deshalb würde ich ihn jetzt eher schon in Richtung Board schieben. Also wir hatten ihn ja letztlich in unserem Go-To-Guys-Ranking dann nicht drin, aber er war relativ nah dran. Also er hat natürlich physische Anlagen und wenn ihm jetzt jemand noch das Basketballspielen ein bisschen besser beibringt und man ihn richtig einsetzt, dann kann er schon einer der besten 20 Spieler dieser Draft auf jeden Fall sein. Und bei den Heat, die ja auch immer so als Destination für diese ganzen Headcases gesehen wurden, ja, Jane McDaniels zum Beispiel, wo einfach nur rohes, athletisches Talent in eine Basketballform gepresst werden muss, ja, dass diese Spieler dort sich besser entwickeln oder in Boston besser entwickeln oder in Toronto besser entwickeln als bei anderen Teams, ja, das hilft denen dann auch schon sehr in der Bewertung und ja, also Achua würde zum Beispiel bei mir profitieren. Hast du noch jemanden?
Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Tyrese Maxey, der ist genau ein Spot weiter nach Achua gedraftet worden an 21 und bei den Sixers gelandet und erstens mal ist es ein Steal an der Stelle, also ich glaube, man muss ihn gar nicht so abfeiern wie jetzt Tobi Bühner, der ihn, glaube ich, 4 oder 5 gerankt hat jetzt im Endeffekt. Aber ich glaube, in der Top 10 hatten den viele von uns. In der Top 15 sollte den jeder gehabt haben. Und wenn man den dann an 21 noch bekommt. Und er ist ein super Komplementär da zu Simmons und Embiid, weil ich denke, wir glauben an den Wurf. Und ja, einfach nochmal ein anderer Verteidiger-Typ auch als Simmons vielleicht. Also das halte ich für einen super Pick hier. Und ich glaube auch, dass es eine Situation ist, die für ihn ziemlich cool ist in dem Winning-Team dann auch gleich. Also allgemein, die Sixers haben, wie gesagt, einige gute Picks heute gemacht, auch mit Isaiah Joe, den ja viele in der ersten Runde gehabt haben, der ja auch bei euch im Ranking drin war. Wo hattet ihr den ungefähr?
So um 20.
Und der ist an 49 oder so gedraftet worden.
Genau, an 49 ja. Ging er zu den Sixers, ja.
Ja, und die brauchen halt sein Shooting und deswegen halte ich das auch für einen super Fit.
Ja, Poku könnte man vielleicht anführen. Mhm. Die Thunder haben für ihn getradet, für den 17. Pick und das ist natürlich auch immer was man gerne sieht. Dass ein Team mit was halt ja Platz hat für Spielerentwicklung sich einen so ja krassen Prospect annimmt und ja versuchen wird mit ihm einfach ja dieses Boom aus dem Boom or Bust rauszuholen und ja die haben halt alle Zeit der Welt und können ihn ausprobieren und dort in diverse Lineups schmeißen und sind halt nicht gezwungen zu gewinnen und das ist glaube ich ein ganz guter Nährboden für ihn, wo er vielleicht eher sein Maximum erreicht, als wenn er irgendwie bei einem Team mit schlechterem Development gelandet wäre. Also das stimmt ja. Mich für ihn ein bisschen positiv. Mhm. Ja, so. Ansonsten können wir natürlich die ganzen Spurs-Picks wieder anführen, die man wahrscheinlich dann höher sehen sollte. Also ja.
Ja, also Vassell, ich glaube, das ist eine super Situation für ihn und der passt da auch super rein. Und an 11, wie gesagt, so auch im Vakuum. Hat der Steel an 41 haben sie noch Trey Jones geholt. Das sind auch zwei super Picks, meiner Meinung nach. Ja, Josh Green an 18, den hatte ich auch höher gerankt, ich glaube an 10. Und ich glaube, dass die Mavs auch so als Umfeld für ihn so passend sind und auch neben Luca und Porzingis und so, dass er auch wahrscheinlich eher an Best Case rankommt als anderen Teams.
Ja, ja? Wenn wir jetzt umgedreht schauen, wen hast du denn auf der negativen Seite? Also ich würde wahrscheinlich als erstes Killian Tilly anführen. Big Man, den wir noch auf dem Board hatten und der letztlich aber nicht gedraftet wurde. Mhm. Und was natürlich bei ihm sehr, sehr schwierig ist, denn wie wir es im Profil schön beschrieben hatten, er hat halt eigentlich alles Talent der Welt, aber leider auch eine Krankenakte, die sehr, sehr lang ist und da ist es natürlich immer sehr, sehr schlimm zu sehen, dass sich kein Team ihn direkt ans Bein binden möchte und ihm ja garantierte Verträge anbietet. Das war vor 2 Jahren auch mit Jonte Porter zum Beispiel so. Letztlich hat er jetzt ein Zuhause gefunden in Memphis, was für Memphis auch, glaube ich, zu einem Stil werden könnte. Mhm. Aber ja, also wenn man Tilly bedenkenfrei hätte draften können, dann hätte ihn sicherlich auch ein Team vielleicht sogar schon am Ende der ersten Runde genommen und dass sich halt kein Team getraut hat, in der zweiten Runde dazu zu greifen, stimmt mich leider etwas negativ erstmal und das finde ich persönlich sehr, sehr traurig, weil ich Tilly Fan bin und sein Spiel sehr, sehr mag und er, glaube ich, auch sehr gut in die moderne NBA passt und ja, also ihn hätte ich da als ersten Kandidaten auf jeden Fall.
Ja, aber was meintest du jetzt Kandidat für was?
Als jemand, der jetzt mit der Situation, die sich für ihn durch die Draft ergeben hat, negativer zu sehen ist, okay. Als vorher. vorher.
Nicht durch das Team, weil ist ja jetzt eigentlich egal.
Nee, genau.
Ja, genau. Weil insgesamt, denke ich, haben die Grizzlies hier eine sehr geile Draft gehabt. Sie haben ja an 30 noch Bane bekommen, einen Pick von den Celtics sich geholt. Und Bane hatten wir ja auch deutlich höher. Ja, aber anscheinend hatten die Teams dann nicht so ein Interesse an so einem relativ alten Spieler mit negativer Wingspan, aber ist halt ein super Shooter und ziemlich kräftig, kann ein bisschen was mit dem Ball machen, verteidigen und so. Das halte ich auch für einen ziemlich geilen Pick. Und dann haben sie ja auch noch sich Xavier Tillman geholt und den Pick von den Kings, 35. Pick geholt. Und das, wenn man vor der Draft gesagt hätte, die Grizzlies bekommen Bane, Tillman und Tilly, aber ohne irgendeinen ihrer First-Round-Picks dafür zu verwenden, dann hätte man das wahrscheinlich auch nicht wirklich glauben können.
Nee, ohne Frage. Also, dass sie dort drei Erstrunden-Talente irgendwie abstauben, das kann man dem Front Office gar nicht hoch genug anrechnen. Also, das war wirklich eine der besseren Draft-Nights gestern. Also, das wollte ich gar nicht wegnehmen. Und ich glaube auch, dass, also gerade weil die Grizzlies ja auch Jonte Porter, der auch eine ähnlich lange Krankenakte wie Kane Tilly hat, sich reingeholt haben zuletzt, ist es vielleicht für Tilly doch nicht so super schlecht zu sehen, aber an sich ist er vielleicht negativer dadurch zu betrachten, dass er gar nicht gedraftet wurde. Aber ja, das ist natürlich jetzt nicht genau das gleiche wie die neue Teamsituation, ist vielleicht schlecht für die Entwicklung des Spielers, wie man es jetzt an manch anderer Stelle sehen könnte. Also ich würde da vielleicht zum Beispiel Danny Avdija in den Raum schmeißen, da gefällt mir der Fit mit Washington nicht so super, weil er sich sein Spiel viel mit den Minuten von Rui Hachimura eigentlich überschneidet, den sie zuletzt erst gedraftet haben. Also ich glaube nicht, dass man beide zusammenspielen lassen kann, was immer ein Problem ist, wenn man halt zwei Top-10-Picks hat, die einfach nicht zusammenpassen. Mhm. Also Avdija würde ich zum Beispiel jetzt ein bisschen runterschieben, beziehungsweise ja, seinen Wert ein bisschen niedriger einschätzen, dadurch, dass er jetzt zu den Wizards gegangen ist.
Ja, wieso glaubst du, dass die zwei nicht so gut zusammenpassen?
Ich glaube halt, dass beide nicht zusammen, also beide müssten wahrscheinlich, um ihr Maximum zu erreichen, auf dem Flügel spielen können. Und ich glaube aber nicht, dass beide zusammen gegnerische Flügel gut genug verteidigen können, als dass man noch einen Big daneben spielen lassen kann. Aber andersrum kann halt keiner von beiden Fünfer verteidigen und damit ist man halt in so einem weirden Lockjam gefangen, der wenige Lineups ermöglicht, wo man beide Gewinn bringt, aufs Feld bringen kann. Und das ist halt entwicklungstechnisch ein Killer für beide.
Ja.
Würde ich so sehen.
Ja, und dann gibt's noch die Fragezeichen hinter dem Wurf bei beiden eigentlich, also hinter dem Dreier. Ja, also vom Value her verstehe ich es auch an 9 und wenn man jetzt halt sagt, der Spieler muss aber auch vor allem jetzt zu Beal und Ball passen, solange die noch da sind, da finde ich es eigentlich ganz gut, weil Avdija muss jetzt nicht irgendwie die erste oder zweite Option sein, solange die beiden Dudes da sind. Ich weiß jetzt halt nicht, ob man da so sehr auf Hachimura achten sollte. Klar, war letztes Jahr ein hoher Pick, aber wir haben ja auch nicht so viel von ihm gehalten. Und ja, muss man halt sehen jetzt, wie viel Avdija im Endeffekt mit Hachimura spielt und wie er sich dann da entwickeln kann. Hast du noch Spieler für die Kategorie?
Ich habe einen Spieler, bei dem ich mir noch nicht sicher bin, ob ich den Fit super gut oder gar nicht passend finde. Und das ist Cole Anthony an 15 zu den Magic. Mhm. Theoretisch haben die Magic genau das gemacht, was sie machen müssen, nämlich einen Ballhändler reinholen, der ein bisschen Creation-Potenzial hat. Das ist das, was ihnen ja schon seit Jahren fehlt und wo sie schon seit mehreren Saisons auf der Suche sind, sich dort jemanden reinzuholen, haben sich ja auch Marke Fulzer als Projekt reingeholt. Und jetzt mit Cole Anthony jemanden sich ins Team gepackt, der eventuell das sein könnte, was sie suchen. Aber ich bin gespannt, wie er an seine Rolle rangeführt wird. Wenn man ihm jetzt sofort die Schlüssel in die Hand gibt, dann glaube ich, dass das nicht so funktionieren könnte und dass man ihn dann vielleicht niedriger sehen muss, weil wir bei Go-To-Guys in unseren Ranking-Besprechungen eigentlich zu dem Schluss gekommen sind, dass man ihn nicht mehr so als klaren, primären Ballhändler sehen sollte, sondern eher so als Komplementärspieler, als Secondary-Ballhändler, der mit seinem Pull-Up-Shooting einen besseren Star entlastet, den es aber eigentlich in der Hinsicht bei den Magic noch nicht gibt. Und deshalb ist es ein komischer Fit, wo es aber noch in beide Richtungen gehen kann. Also da muss ich mir selber nochmal Gedanken drüber machen, jetzt so die nächsten Tage und Wochen, wie ich das sehe. Und dann werden wir auch am Anfang der Saison sehen, ob er gut mit Fultz zusammenpasst zum Beispiel und wie da die Offense gestrickt ist. An sich guter Pick der Magic an der Stelle, weil ja, man kann da auf jeden Fall auf diese Creation-Upside Zeit gehen, die bei Anthony auch mitschwingt. Der war halt nicht ohne Grund in der Number-One-Pick-Konversation vor einem Jahr. Aber wir wissen noch nicht ganz, welcher Spieler er jetzt ist nach diesem verletzungsgeprägten Jahr, was halt bei UNC absolut nicht gut war.
Ja, also ich finde den Pick da eigentlich ganz gut. David und ich hatten ihn auch in unserer Mock-Draft da genommen für die Magic tatsächlich. Und wir hatten halt gesagt, ja, ich denke, Fultz und Anthony können sich das Playmaking dann so ein bisschen teilen und Fultz hat sich jetzt eher Richtung Defender entwickelt, nicht so ein guter Shooter und Anthony scheint das Shooting ja schon mitzubringen und kann dann da vielleicht auch so ein bisschen DJ Augustin quasi beerben, von daher Pick eigentlich ganz cool und er war ja auch froh, dass er da gedraftet wurde. Er hat auch nochmal betont, wie scheiße sein Jahr war bei UNC. Schlimmste Jahr seines Lebens und so. Deswegen mal gucken, wie er sich jetzt in der NBA schlägt. Du musst gleich los. Ich würde sagen, wir hauen jetzt vielleicht noch ein paar Spiele raus, die wir so allgemein als Steals und Reaches noch einordnen würden und dann haben wir beide die Picks besprochen und dann werde ich nachher noch ein bisschen die Teams besprechen, die jetzt besonders positiv oder negativ aufgefallen sind, wenn das für dich passt.
Ja, gern.
Also ich denke halt nach wie vor, dass Obi Top in seine Draft-Position eher nicht rechtfertigen kann, aber es war halt schon irgendwie prädestiniert, dass die Knicks ihn hier nehmen. Er hat es auch total abgefallen. Er ist ja auch aus New York und ich denke halt auch, dass die Knicks-Fans sich da jetzt freuen und sich auf seine Danks freuen und so. Und der Witz ist, wir hatten ihn ja auch zu den Knicks gemockt, aber halt an 27, nicht an 8. Die Knicks haben ja noch ein paar Trades gemacht mit ihren Picks und haben im Endeffekt dann an 25 ja Emmanuel Quigley genommen. Hat auch einen Spieler, den die meisten eher so 10, 15, 20 Spots weiter unten gerankt hatten, oder?
Ja, ohne Frage. Also bei Kentucky gab es dieses Jahr viele gute Guards, ja, Maxi ging dort halt voran. Klar, vielleicht wird Quigley jetzt derjenige, der dort aus dem Calipari-System kommt und dann plötzlich ausbricht in der NBA, so wie es in Tyler Hero oder Bam Adebayo gemacht haben, aber für wahrscheinlicher ist es halt bei Maxi zu erachten und deshalb, ja, war Quigley da wahrscheinlich auch so ein kleiner Reach. Aber interessant zu sehen, neues Management ja auch bei den Knicks, die klar wussten, dass sie ihn dort anscheinend haben wollen, hatten ja dort unten in der Range auch diverse Picks hin und her getradet. Als erstes wahrscheinlich so als Munition, um noch ein bisschen höher zu kommen von 8 nach oben, weil es ja immer dieses Gerücht gab, dass Toppin vielleicht schon an 5 zu den Cavs gehen könnte. Und dort hatte man dann gegebenenfalls überlegt, wahrscheinlich ein bisschen höher zu traden, weil man ihn unbedingt haben wollte. Und dann hat man unten in den 20ern, ich glaube an 25 dann letztlich genau Quigley genommen.
Ja.
Aber wahrscheinlich auch ein Ticken zu hoch, da hast du recht. Also aus meiner Sicht auch. Dann der nächste Reach war natürlich Jalen Smith an 10.
Ja, da müssen wir nicht mehr drüber sprechen.
Da, den lassen wir jetzt einfach mal außen stehen. An 16 haben wir uns beide fragend angeguckt.
Ja.
Vor allen Dingen, weil das auch ein Pick war, für den getradet wurde. Dort haben die Pistons Isaiah Stewart gezogen und wir haben es beide nicht verstanden.
Nee, ich hatte den auch gar nicht in der ersten Runde gemockt, geschweige denn natürlich gerankt. Also das war schon eine Überraschung. Also viele haben damit gerechnet, dass er vielleicht Ende der ersten Runde noch weggeht. Ich hatte ihn in den Pods jetzt auch mehrmals erwähnt, weil er halt einer dieser Top-Recruits von der Highschool war, aber im College hat man auch relativ schnell gesehen, der ist nicht so groß und nicht so athletisch. Zwar Wingspan und Kraft, aber das ist halt auch so ein Spielertyp, dieser Banger unterm Korb, der nicht besonders athletisch ist. Ich weiß nicht genau, was die Pistons jetzt mit dem wollen an der Stelle.
Ja, angeblich will man ihn im Training wieder werfen sehen haben und sowas, aber ja, auch er kommt von der komischen Uni von Washington, die auch so Zonen-Defense gespielt haben, also da wurde er auch in Space nicht so richtig gefordert, man weiß nicht, wie das defensiv aussieht mit ihm und er ist halt auch einer von diesen eher Oldschool-Big-Men, die ja auch nach der Lottery viel zu hoch gezogen sind, also ja, deshalb klar Reach an der Stelle da an 16. 26 haben wir auch so ein bisschen die Nase gerümpft, der zweite Boston-Pick, ja. Die haben den auf Peyton Pritchard verwendet, college-technisch ein überragender Guard gewesen für Oregon, aber was Danny Ainge in der NBA für ihn sieht, das weiß ich nicht. Ich glaube, David hatte irgendwie heute sowas gepostet von wegen, dass Danny Ainge sich selbst gedraftet hat, weil so die College-Stats ja. auch sehr, sehr ähnlich aussahen Geil. Und irgendwie der Spielstil auch ganz gut aufeinander passt und so weiter. Aber an der Stelle waren halt noch ganz andere Jungs zu haben. Also einfach nur 3 Spots weiter, zum Beispiel Malachi Flynn, der wahrscheinlich Ähnliches bringt, aber viele Sachen auf einem höheren Niveau kann. Also ich würde so sein Pick-and-Roll-Spiel viel besser einschätzen als das von Pritchard. Deshalb, ja, weiß ich nicht. Auch das Pull-Up-Shooting ist bei Flynn auch besser. Also ich weiß nicht, was man sich von Pritchard verspricht und ihn dann da am Ende der ersten Runde zu nehmen, das fand ich ein bisschen hoch. Und da hätte ich halt auch gedacht, Platz. Also, dass er gedraftet wird, auf jeden Fall, aber ich hätte halt auch eher so ab den 40ern mit ihm gerechnet.
Ja, okay, du musst jetzt gleich los auf den Zug. Hast du noch irgendwelche letzten Worte zur Draft zu verlieren?
Ja, es war natürlich irgendwie wieder eine wilde Nacht, die sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und es cool war, das mit dir zu gucken,
auf jeden Fall.
Ja. Und da auch die Picks direkt besprechen zu können. Aber ansonsten bin ich jetzt auch einfach verdammt froh, den Jahrgang los zu sein und jetzt die nur noch in der NBA beobachten zu müssen und habe jetzt Lust, die ganzen anderen Spieler zu draften, die dann jetzt zu scouten, die dann jetzt nachkommen und die dann in weniger als einem Jahr hoffentlich.
Ja.
Ich hoffe nicht, dass mit Corona das so weitergeht, dass man nicht vielleicht jetzt wieder im Juni draften könnte. Aber
ja, also laut dem vorläufigen Plan der NBA, der jetzt feststeht, sind die Finals im Juli und wenn die Draft direkt danach wäre, dieses Mal, ist es wahrscheinlich dann irgendwie Ende Juli, also nur einen Monat später als sonst. Das wäre dann ja wieder ein bisschen normaler, aber dafür dann jetzt auch weniger Zeit als bei dem Draft.
Klar, da muss man sich ein bisschen straffen mit den Hausaufgaben, aber so ist es dann. Nee, ja. Da freue ich mich jetzt auf neuen Input, auf neue Spieler und ansonsten verabschiede ich nochmal die Jungs von 2020 und wünsche denen viel Glück. Jeder Hate, der hier gegen irgendwelche Spieler gebracht wird, ist natürlich nicht persönlich
Quatsch,
zu nehmen.
Wir kennen die ja gar nicht.
Wir kennen die nicht. Wir wünschen jedem die bestmögliche Karriere und versuchen halt aber einfach so neutral wie möglich drauf zu blicken und zu gucken, was können wir an Fähigkeiten sehen
und was
können wir vielleicht auch nicht sehen. Also weil in die Köpfe können wir halt meistens nicht reingucken.
Genau. Also tausend Dank dir, Tobi, für deine Expertise in diesem Pod und auch in den anderen. Mir hat's auch mega Bock gemacht. War geil. Ich habe mich mega drauf gefreut und das hat auch nicht enttäuscht. Wir müssen jetzt kurz los zum Bahnhof und dann nehme ich den Rest dieses Pods hier auf. So, Tobi sitzt im Zug und ich spreche noch ein bisschen über die Teams, die hier in der Draftnacht irgendwie aufgefallen sind, weil sie wild getradet haben oder wild gepickt haben oder beides. Und ich würde anfangen mit den Philadelphia 76ers. Wir haben ja schon angesprochen, dass der Maxi-Pick uns sehr gut gefallen hat da in 21. Dann haben sie in der zweiten Runde mit Isaiah Joe und Paul Reed ja noch Spieler gepickt, die im GoToGuys-Ranking gelandet sind, also da zu den Top 28 gehören. Paul Reed übrigens erst an 58 gedraftet. Also das sieht Stand heute nach ziemlich soliden Value-Picks aus, um es mal so auszudrücken. Und Reed so als Energy-Backup-Big, das kann ich mir vorstellen, dass er sich da noch entwickeln kann. Und Joe mit dem Shooting, Maxi Richtung 3D, der auch gut zum Korb kommt, sieht das alles sehr, sehr schlüssig aus. Aber das größte Ding, das die Sixers heute Nacht gemacht haben, war ja sicherlich der Trade, der noch vor der Draft stattgefunden hat. Das war kurz nachdem ich meinen Pod rausgehauen habe, gestern zu den Trades, die bis zur Draft-Nacht gemacht worden waren. Chris Paul, Drew Holiday, Covington. Der kam kurze Zeit später raus und zwar Al Horford konnten sie dumpen und seinen riesigen Vertrag nach nur einer Saison in Philly, die ja ziemlich enttäuschend waren. Das hat einfach vorne und hinten nicht zusammengepasst mit Joel Embiid und Ben Simmons. Und man dachte eben schon, dass es ein Deal ist, den die Sixers wahrscheinlich nicht losbekommen oder da eben heftig draufzahlen müssen. Jetzt haben sie dafür mit Danny Green einen Spieler zurückbekommen, der starten wird, der in den letzten zwei Saisons beide Male Champ geworden ist als Starter, der sicherlich jetzt langsam in die Jahre kommt und defensiv nicht mehr auf dem Top-Niveau ist, wo er früher mal war. Und der Wurf ist natürlich auch streaky, das ist klar. Aber ich denke, so wie er teilweise kritisiert wurde jetzt in den letzten Playoffs und Finals von den Lakers-Fans natürlich vor allem, ist er vielleicht schon wieder fast ein bisschen unterbewertet. Es war eigentlich ziemlich klar, dass die Thunder ihn nicht behalten werden. Hatte ich hier im Pod, glaube ich, auch gleich gesagt, nach dem Schröder-Trade. Und Terrence Ferguson haben die Thunder auch noch mitgeschickt. Das heißt, nachdem sie ihn ja vor wenigen Jahren in der ersten Runde gezogen haben, haben sie ihn jetzt hier schon ein bisschen aufgegeben. Er wird kein Star mehr werden, aber könnte natürlich ein solider Rollenspieler werden. Es war ja teilweise auch Starter bei den Thunder. Das würde bei den Sixers jetzt wahrscheinlich nicht. Und dann mussten die Sixers natürlich noch einen First-Round-Pick drauflegen. Das war klar, wenn man den Deal von Horford loswerden möchte. Aber das ist ein First-Rounder erst 2025 und da ist er dann auch noch Top 6 geschützt. Falls die Sixers jetzt völlig überraschend eigentlich, wenn man sieht, wie jung Ben Simmons zum Beispiel immer noch ist, glaube ich nicht, dass sie in 4-5 Jahren schon komplett abstinken werden. Aber falls es passiert, dann dürfen sie ihren Pick auf jeden Fall trotzdem behalten, wenn er in die Top 6 fällt. Dann würde er 2026 und 27 immer noch Top 4 protected sein und dann, wenn er bis dahin immer noch nicht bei den Thunder angekommen ist, dann bekommen sie 2027 einen Second Rounder. Das ist okay, wie ich finde. Je weiter Picks noch in der Zukunft sind, desto weniger Wert haben sie per se, weil man eben einfach noch ewig drauf warten muss und zweitens nicht genau weiß, wo die Teams stehen werden, denn 4-5 Jahre später haben die Teams ja normalerweise nichts mehr mit dem zu tun, was jetzt gerade da ist, weil die ganzen Verträge schon ausgelaufen sind. Es gibt ja nur wenige Verträge, die länger als 5 Jahre laufen. Wenn noch einigermaßen junge Spieler da sind, Starspieler, wie halt auch in Milwaukee, Giannis, dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, wo das Team in 4, 5, 6, 7 Jahren steht. Aber wie gesagt, solche Picks sind in der Regel nicht so besonders wertvoll und wenn sie dann auch noch geschützt sind, im Gegensatz zu dem Jrue Holiday-Deal zum Beispiel, dann sind sie nochmal ein bisschen weniger wert, denn sie haben halt nicht das Potenzial, erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster Pick zu werden in diesem Fall jetzt. Von daher super Deal von Daryl Morey, eine seiner ersten Amtshandlungen hier, trägt auch gleich seine Handschrift. Den 34. Pick haben sie auch noch mitgeschickt und die Rechte an Vasilij Micic. Zu dem kann ich allerdings überhaupt nichts sagen, muss ich zugeben. Also das war schon mal ein sehr, sehr sinnvoller Deal für beide Seiten. Jetzt mal schauen, ob die Thunder Horford behalten. Theoretisch könnten sie den auch noch weiter schicken, wenn da irgendjemand Interesse dran hat, was ich nicht unbedingt glaube. Ansonsten muss der arme Horford jetzt halt leider in OKC spielen. Aber so ist das eben, wenn man seinem Vertrag nicht gerecht wird, dann kann man da Gefahr laufen, irgendwohin gedumpt zu werden. Und Green dürfte Starter sein in Philly. Ferguson könnte Rotationsspieler sein. Und dann haben sie ja noch Josh Richardson und den 36. Pick dieses Jahr, das ist Tyler Bay geworden, zu den Dallas Mavericks geschickt im Gegenzug für Seth Curry. Macht für mich spielerisch Sinn, denn Seth Curry ist ein deutlich besserer Schütze als Josh Richardson. Der war auch ein Grund, warum das Spacing bei den Sixers um Simmons und Embiid letztes Jahr suboptimal war. Also ein weiterer Shooter hier nach Green noch drin, der starten kann, der aber auch von der Bank kommen kann, der mit 8, irgendwas Millionen relativ günstig ist, auch billiger ist als Richardson, der 10, irgendwas verdient. Das hilft den Sixers auch in Sachen Luxury Tax. Die Mavs bekommen einen starken Defender, der zwar auch werfen kann, bisschen größer und länger ist als Seth Curry und halt mit Tyler Bay noch einen weiteren jungen Spieler, der in die Timeline von Luka Doncic mit reinpasst. Also die Sixers haben unterm Strich hier, was die Veteranen angeht, zwei Spieler weggetradet, die problematisch waren für Spacing, die eher enttäuschend gespielt haben letzte Saison und die teuer waren und mussten dafür wirklich nicht allzu viel bezahlen, haben dafür mehr Shooting reinbekommen, trotzdem noch Defense, drei Rotationsspieler statt zwei, noch ein Second-Rounder losgeworden, die hatten sowieso genug Picks, denn wie gesagt, sie haben auch noch drei Rookies reingeholt mit Joe, Reed und Tyrese Maxey. Das ist wirklich eine sehr, sehr runde Sache. Super Draft-Night hier von Daryl Morey und Co. Ich würde sagen, wir machen gleich mit den Mavs noch weiter. Wie gesagt, der Deal mit den Sixers ist stimmig, Tyler Bay reingeholt, ansonsten haben sie ja noch Josh Green in der ersten Runde gedraftet, das hatte ich vorhin mit Tobi schon besprochen, an 18, für mich ein Steal hier, Bay und Green, beides athletische Spieler, Bay war einer der athletischsten überhaupt, seine Combine-Werte, der hat da irgendwelche Rekorde eingestellt, gerade was seine Sprungkraft angeht, und Tyrell Terry haben sie noch an 31 gezogen, mal wieder ein Terry bei den Mavs. Den Namen dürften sie noch in gute Erinnerung haben von Jason Terry. Nicht verwandt, nicht verschwägert, soviel ich weiß, aber auf jeden Fall auch ein sehr, sehr guter Schütze. Kann ganz gut passen. Sehr kurz, sehr kurze Wingspan. Negative Wingspan auch, aber hier an 31. Vielleicht einen der besten Shooter in dieser Draft gezogen. Das ist sehr ordentlich. Auch Tyler Bay hatte der eine oder andere ja in der ersten Runde schon gesehen. Und dann haben sie sich auch noch zwei ungedraftete Spieler reinholen können. Beide Spieler, die auch hier in den Draftpots als Sleeper noch genannt wurden. Nate Hinton, das war einer von Davids Favoriten. Wing wurde nicht gedraftet, haben sich die Mavs noch geschnappt. Und Freddie Gillespie, das war noch ein Spieler, den Torben erwähnt haben wollte, als potenzieller Sleeper spät in der zweiten Runde oder jetzt eben ungedraftet, auch noch bei den Mavs gelandet. Also sehr, sehr gute Draftnacht der Mavs. Kommen wir nochmal kurz zurück auf die Oklahoma City Thunder, hatte ich ja schon mehrfach erwähnt. Schröder Trade hatten sie gemacht mit den Mavs für Danny Green und den 28. Pick. Beides jetzt schon nicht mehr in OKC, also Sam Presti, der hängt da wirklich an gar nichts, der tradet gerade alles raus und dann auch weiter, was nicht nied- und nagelfest ist oder besonders vielversprechend für die Zukunft aussieht. Asset Management galore hier. Chris Paul hat er ja auch schon getradet gehabt, unter anderem ja für Ricky Rubio, habe ich im letzten Pod besprochen. Ricky Rubio hat er auch weitergeschickt, mittlerweile schon nach Minnesota, von denen er ja damals gedraftet wurde, hatte ich damals in der Redraft 2008 ja auch mit Nico Gorni hier besprochen. Rubio also zurück an alte Wirkungsstätte. Außerdem nach Minnesota wurden der 25. Pick und eben der 28. Pick. Der 25. war der eigene und der 28. war eben der, den sie von den Lakers für Schröder bekommen hatten. Ging alles nach Minnesota im Paket für den 17. Pick, mit dem sie ja dann Poco gedraftet haben. Das war dann ihr höchster Pick hier in dieser Draft. Sie hatten ja nur den 25. und für ein Team im Rebuild ist es natürlich ziemlich niedrig. Deswegen hat Sam Presti aus meiner Sicht alles richtig gemacht. 8 Spots nach oben getradet. Rubio konnte man sowieso nicht gebrauchen. Als relativ alten Point Guard schon. Ist auch schöner für ihn, wenn er irgendwie um die Playoffs mitspielen kann in Minnesota. Ist das jetzt wahrscheinlicher und schon früher der Fall als in OKC, die jetzt halt gerade so ein bisschen vor dem Nichts stehen, noch kein klares Star-Talent haben. Gilgeous Alexander ist wahrscheinlich der beste Spieler nächste Saison. Und deswegen hier mit Poku auch noch ein Spieler, der eine riesige Upside hat. An 17 bekommen, super Pick aus meiner Sicht. Und um das Salär von Ricky Rubio auszugleichen, kam James Johnson noch mit. Genauso wie Horford, jetzt ein Spieler, den OKC spielerisch eigentlich nicht gebrauchen kann, eventuell dann auch noch weiter verschicken kann gegen einen schlechteren Deal, der noch länger läuft oder sowas und dafür wieder ein Asset abstauben kann. Ist ja wirklich krass, was Presti hier mittlerweile an Picks angehäuft hat. Dann gab es noch einen kleinen Deal in der zweiten Runde. An 53 haben sie Cassius Winston gedraftet und den dann gegen Vít Krejčí, der Tscheche, den Tobi vorhin auch schon angesprochen hat, den ich auch bestimmt völlig falsch ausspreche, und Admiral Schofield getradet. Also die Wizards haben im Prinzip Schofield zu den Thunder gedumpt, um Geld zu sparen. Das heißt, sie halten wahrscheinlich nicht mehr so viel von dem Spieler, den sie ja letztes Jahr noch in der zweiten Runde gedraftet hatten und haben dafür im Endeffekt gezahlt, dass sie von 37 auf 53 runtertraden. Cassius Winston, auch ein Spieler, den ich hier in den Pots immer wieder erwähnt hatte, als potenzieller Backup-Point Guard, das kann er jetzt vielleicht für die Wizards sein. So, ich hoffe, ich habe jetzt keinen Deal von Sam Presti übersehen. Also sieht alles nach einer typischen Rebuild-Draft-Night aus. Alles nicht überraschend, aber eben ziemlich gutes Asset-Management, meiner Meinung nach. Und ich denke, die Offseason ist auch noch lange nicht vorbei. Ich bin gespannt, was mit Kelly Oubre, Steven Adams, vielleicht auch Al Horford und James Johnson noch so passiert. Alles ziemlich große Verträge unterschiedlicher Länge, Spieler, die eher einem Team gleich helfen und dafür für die Thunder nicht so interessant sind, bis die dann irgendwann mal gut sind. Dauert es noch ein bisschen. Dann würde ich noch gerne über die Minnesota Timberwolves sprechen. Wie gesagt, es gab ja auch einen Deal mit den Thunder, da muss ich jetzt die andere Seite noch kurz beleuchten. Die waren auch sehr aktiv und hatten auch interessante Picks. Über Edwards haben wir ja schon gesprochen, aber durch den Deal mit den Thunder hatten sie ja den 25. Pick, mit dem sie Leandro Bolmaro gepickt haben, der jetzt wahrscheinlich ja erstmal noch in Barcelona bleiben wird, aber auch ein Higher Upside Swing noch ist. An 28 haben sie auch einen Upside Swing gemacht mit Jaden McDaniels. Solider Pick an der Stelle, wie ich finde. Und eben Ricky ist da. Und ich glaube, dass er zwischen diesen ganzen Prospect Guards und jungen Wings eine ganz gute Rolle einnehmen kann. Ich weiß nicht, ob er starten wird neben D'Angelo Russell. Das werden wir noch sehen. Tendenziell würde ich auch eher Edwards starten lassen als ersten Pick. Neben Russell und Towns natürlich. Und dann braucht man da noch ein paar Defender. Vielleicht auch noch Culver als hoher Pick letzten Jahres. Das ist alles ziemlich interessant. Wie gesagt, meine Wahl wäre Edwards an 1 nicht gewesen. Aber den Deal und die Picks fand ich ansonsten doch ganz schlüssig. Es gab noch einen Trade, und zwar Landry Shamet von den Clippers wurde zu den Brooklyn Nets geschickt. Die haben dafür ihren First-Round-Pick, den 19. nach Detroit geschickt und die wiederum dafür Luke Kennard nach LA zu den Clippers. Also ein 3x-Trade, ganz klassisch. Die Teams, die nächste Saison um den Titel mitspielen wollen, haben zwei Flügelspieler ausgetauscht, die schießen können, Shamet und Kennard. Shamet hat ja letzte Saison bei den Clippers eher enttäuscht. Kennard kann ein bisschen mehr Dribbling mitbringen, ist dafür ein schlechterer Defender, würde ich mal behaupten. Passt auch zu den Pistons, das neue Management jetzt Spieler, die das alte Management gedraftet hat, wegschicken und lieber ganz frisch anfangen. Mit dem Pick an 19 wurde dann Sadiq Bey gedraftet, finde ich auch solide an dieser Stelle. Geht Richtung 3 die relativ langer Flügel, der über 40% seiner Dreier am College getroffen hat. Kennard soll wahrscheinlich das Ballmovement und Playmaking bei den Clippers noch ein bisschen unterstützen. Ich denke, vom Value her sind Shamet und Kennard ungefähr gleich. Von daher sieht es auch nach einem sinnvollen Trade für alle Beteiligten aus. Die Pistons unterm Strich also auch mit einer sehr interessanten Draft. Ich finde Bay und Hayes sehr, sehr gute Value-Picks an der Stelle. Hayes hatte ich ja auf 1 an meinem Board, den an 7 zu bekommen, ist natürlich super. French Connection jetzt auch natürlich mit Doumbouya. Hayes und Doumbouya, beides französische Nationalspieler. Dazu dann eben noch Sadiq Bey. Der einzige, der da halt ein bisschen aus der Reihe fällt, ist Stewart. Über den hatte ich ja mit Tobi vorhin auch schon gesprochen. Ja, und dass die Nets sich lieber hier schon ein bisschen gestandeneren Spieler reinholen in Shamet, das ergibt eben auch Sinn, hier reinzuholen. Denn die wollen auch lieber heute als morgen gewinnen mit Kyrie, KD und eventuell ja auch noch James Harden.
Wobei ich das auch erst glaube, wenn sie ihn auch wirklich erstens traden, zweitens zu den Nets traden. So, das waren alle wichtigen Trades, die irgendwelche Veterans beinhaltet haben. Ich werde jetzt nicht jeden kleinen Picktausch in der zweiten Runde oder für zukünftige Picks hier jetzt noch runterbeten. Das muss nicht sein. Der Pod ist jetzt auch schon relativ lang geworden. Vorhin, als ich mit Tobi noch zum Bahnhof gelatscht bin, da hat er noch gemeint, wir haben gar nicht über Grant Riller gesprochen. Auch ein Spieler, der im Go-To-Guys-Ranking ziemlich hoch war. Ich glaube an 17 und der erst ganz spät in der zweiten Runde gedraftet wurde. Von den Hornets noch an 56. Also die zweite Runde der Hornets, da kann ich mir wirklich nicht ganz erklären, was sie sich dabei gedacht haben. An 32 mit Carey Jr. und an 42 mit Nick Richards, diese traditionellen Bigs, die wahrscheinlich maximal Backups werden. An 3 LaMelo Ball war natürlich super und dann mit Grant Riller an 56 auch noch ein Spieler, der irgendwie sein Backup sein kann, aber natürlich auch neben ihm spielen kann. Aber wie viel Spielzeit bleibt jetzt natürlich noch übrig neben Rozier und Graham? Wahrscheinlich nicht so viel. Es sei denn, man tradet einen von denen. Aber gut, war der 56. Pick. Da ist es natürlich guter Value gewesen. Jetzt mal unabhängig vom Fit. Da sollte man dann wahrscheinlich gar nicht zu sehr drauf achten. Okay, der Pod, der sollte jetzt langsam auch noch raus, damit ihr den heute Abend noch hören könnt. Oder dann halt auch morgen früh. Falls heute Nacht noch was passiert oder morgen im Laufe des Tages schon irgendwas bekannt wird. Nochmal an Trades oder an irgendwelchen Spielern, die sich irgendwie schon vorzeitig geeinigt haben in der Free Agency. Theoretisch ist das erst ab 0 Uhr deutscher Zeit möglich. Freitag auf Samstag. Aber wir haben ja auch jetzt gesehen, dass Bogdanovic schon in irgendwelche Trades, in diesen Trade-Deal zu den Bucks involviert war. Da gab es übrigens noch die Meldung, dass er oder sein Agent da gar nicht zugestimmt hätten. Vielleicht kam da die Liga und hat auf die Finger geklopft und gesagt, das geht so nicht. Oder Bogdanovic bzw. sein Agent haben noch ein besseres Angebot bekommen als der Vertrag für ungefähr 15 Millionen pro Jahr, der hier schon in den News berichtet wurde. Das müssen wir noch im Auge behalten, weil wenn der Trade am Ende so nicht gemacht werden kann, auch gegen Dante DiVincenzo und Wilson von den Bucks, dann muss man das Ganze natürlich nochmal komplett neu bewerten. Also mal abwarten, ob da jetzt noch irgendwas rauskommt in den nächsten 24 Stunden, dann werde ich natürlich sofort einen Pod aufnehmen und raushauen morgen. Ansonsten wahrscheinlich irgendwann in der Nacht von Freitag auf Samstag oder allerspätestens am Samstagmorgen gibt's hier den nächsten Pod. Und während ich hier aufgenommen habe, kamen sogar nochmal zwei neue Supporter dazu. Der Stefan Kfrerer und der Janis Witte haben beide noch eine Startermitgliedschaft abgeschlossen. Also Jungs, ist wirklich super, was hier jetzt im Laufe der letzten Woche oder seit dem letzten Wochenende so reingekommen ist an Supportern. Wir sind jetzt bei 103 Mitgliedern. Das ist cool, die 100 geknackt zu haben, jetzt innerhalb von kürzester Zeit von ungefähr 80 auf über 100 gekommen zu sein. So muss es weitergehen. 100 Supporter reicht noch lange nicht. Das muss ich auch dazu sagen. Das ist auch noch sehr weit weg von 5% oder 10% meiner Hörer, aber wir kommen langsam aber sicher hin. Deswegen überlegt euch gut, ob ihr zum Beispiel Bock habt, dass es nächstes Jahr nach der Draft auch wieder so einen Pod gibt und davor auch wieder diese ganzen verschiedenen Pods zur Draft-Vorbereitung. Ich habe da natürlich Bock drauf. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber wie gesagt, wenn ich das hier wirklich hauptberuflich machen sollte, 5 Folgen die Woche, 20 Folgen im Monat ungefähr, dann muss auch ein bisschen was dabei rumkommen, auch noch ein bisschen mehr als die 512 Euro, bei denen wir hier jetzt stehen, Stand Donnerstagabend im Monat. Denn, wie gesagt, da kommt nur ein bisschen mehr als die Hälfte dann im Endeffekt bei mir an. Eine Sache noch, die sich gerade hier spontan auf Twitter entwickelt hat, und zwar hat der eine der beiden neuen Supporter, der Janis Witter, gefragt, ob ich nicht eine Fantasy-Liga machen will, nur mit Hörern oder Supportern. Ich würde es jetzt mal spontan nicht auf die Supporter begrenzen, sondern auch einfach mal eine für die Hörer machen. Und dann habe ich gesagt, ja klar, schickt mir einfach eine Mail an jeden Tag NBA und dann organisiere ich sowas. Ich denke, die Draft ist dann irgendwann Ende Dezember, wenn die ganzen Teams schon stehen, so zwischen 15. und 21.12. vielleicht. Schickt mir eine Mail an jedentagnba@gmail.com, dass ihr mitmachen möchtet. Und die ersten willigen Manager haben mir auch schon eine Mail geschrieben. Also, wenn ihr Bock habt, macht's lieber gleich. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Allzu voll sollte die Liga nicht werden. Also vielen Dank nochmal an alle Supporter. Danke auch an alle, die hier heute zugehört haben. Immer schön am Ball bleiben und bis zum nächsten Pod. Okay, Aufnahme gerade durch und ich gehe auf Twitter und sehe, dass schon wieder ein Haufen Sachen passiert sind. Und ich will jetzt nicht irgendwie bis morgen warten, um dann hier das eine oder andere, was ich gerade im Pod gesagt habe, abzudaten. Und zwar das Wichtigste zuerst, Ersan Ilyasova wurde von den Bucks jetzt entlassen. Sie hatten seinen Vertrag ja garantiert und ihn als Salary Filler in den Sign-and-Trade gegen Bogdan Bogdanovic gepackt. Und das deutet für mich jetzt darauf hin, dass dieser Deal tot ist. Also ich hatte es vorhin ja noch angesprochen, dass es schon Gerüchte gab, dass Bogdanovic da nie zugestimmt haben soll, was er ja rein formal auch noch nicht durfte, weil die Free Agency nun mal erst am Samstag um 0 Uhr deutscher Zeit, beziehungsweise Freitag 18 Uhr in den USA drüben beginnen durfte. Und das sieht jetzt natürlich sehr, sehr bitter aus für die Milwaukee Bucks, denn sie werden jetzt Bogdanović nicht bekommen. Das tut spielerisch weh. Ich hatte ja im gestrigen Pod schon drüber gesprochen, wie er helfen kann. Und dass sie das jetzt hier mit so illegalen Tricks versucht haben, dann gescheitert sind, das wird bei Giannis wahrscheinlich auch nicht so besonders gut ankommen. Also das ist schon ein herbes Setback jetzt für die Bucks, dass das alles so mit Sicherheit nicht klappen wird. Dann gab es noch einen Trade, auf den ich mir gerade noch nicht so wirklich einen Reim machen kann. Und zwar wurden Tony Snell und Kyrie Thomas gegen Dwayne Dedmon getradet. Kyrie Thomas hat bisher bei den Pistons noch überhaupt nichts gerissen. Tony Snell ist jetzt wahrscheinlich im Rebuild und wenn man da gerade alles raushaut, was noch irgendwelchen Gegenwert einbringen könnte, war das natürlich ein Trade-Kandidat, denn er ist immerhin jemand, der nicht besonders viele drei nimmt, aber die immerhin trifft und ein solider Defender ist. Aber was sie mit Dwayne Dedmon wollen, das kann ich jetzt gerade überhaupt nicht nachvollziehen. Auch witzig, dass die Hawks ihn jetzt innerhalb von einem Jahr ziehen lassen haben, wieder für ihn getradet haben und jetzt wieder wegtraden. Also mal sehen, was da noch bei rauskommen wird. Ja, wilde Offseason. Ich bin gespannt, was in den nächsten Stunden passieren wird.